Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist und Autor Hajo Schumacher, Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Ich glaube, da ist auch gerade ein Krimi in der Pipeline, wenn ich richtig informiert bin. Aber erstmal sage ich Hajo Schumacher, herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Lieber Corbinian Frenzel, hallo.
Ja, gerade, und das kann ich auch ergänzen, gerade frisch zurück, 3 Monate außer Landes.
10 Wochen bitte, präzise. 3 Monate klingt so lang, ich finde 10 Wochen.
Ja, ich habe auch gedacht, als ich das so für mich so gedanklich notiert habe, dachte ich so, ja, das klingt dann auch vielleicht so, er ist jetzt aber nicht einer derjenigen, der dann von Daniela Klette noch einen Anruf bekommen hat oder so. Nein, also es war eine Workation, habe ich gelernt, ne?
Sagen wir so, es gibt biografische Brüche im Leben, mit denen rechnet man gar nicht. Ich habe immer sehr interessiert über das sogenannte Empty-Nest-Syndrom gelesen und dachte, ey, das ist doch wieder irgend so ein Quatsch, was sich irgendein Psycho-Heini ausgedacht hat. Und dann verlässt das letzte Kind tatsächlich das Nest. Mhm. Und auf einmal, und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, ich werde langsam so alt, wie ich aussehe, nämlich 60 in diesem Jahr. Und dann stellen sich auf einmal so fundamentale Fragen, so Rente, Ruhestand, Leben ohne Kinder, schaffen wir uns jetzt auch einen Hund an? Wofür leben wir eigentlich, wenn es keine Elternabende mehr gibt? Und das ging mir nicht nur so, sondern meiner lieben Frau auch. Und haben wir gesagt, so als allererstes Mal raus. Ne? Wir haben jetzt 2 Kinder großgezogen, waren immer fleißig und jetzt gönnen wir uns das mal, werden stattdessen keine 120-Jahres-Party feiern, wie viele andere. Mhm. Und haben das Geld für die Party jetzt einfach in Südamerika verjuckst. Und es hat viel Spaß gemacht.
Ja.
Und 10 Wochen gehen echt schnell rum, das nur unter uns.
Glaube ich, ist vielleicht nur ein schwacher Trost für alle, die nur 1 oder 2 Wochen
unterwegs sind. Ich weiß um den Luxus. Ich weiß und bin mir auch völlig bewusst und bin auch sehr dankbar. Und
weil Hajo Schumacher ja natürlich immer mit offenen Augen durch die Welt reist, also Argentinien war ein Ziel, was sie länger bereist haben, ein Land, das ja auch politisch ganz spannend ist. Wir werden heute noch drüber sprechen, ein bisschen auf das Land schauen und was sich dort so getan hat, was sie beobachtet haben. Wir schauen natürlich wie immer auf die Themen des Tages und ich hätte so ein Thema, das kann vielleicht noch mal kurz von den schlechten Nachrichten ablenken, aber es hat auch erstaunlicherweise vielen Leuten schlechte Laune gemacht. Die Trikots der deutschen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft, in den Farben lila, pink, changierend und ja, die Frage, was sagt das über den deutschen Fußball?
Ich habe mit meinem großen Sohn, der mal eine Weile in der Jugend Leistungssportler war, genau darüber gesprochen. Und es gibt These 1, dass man, wenn man so, naja, in Männerkreisen, Fußball, Männersport, so ein bisschen alberne Barbie-Trikots trägt, dass einem dann die
das
anderen...
Das haben Sie jetzt gesagt,
ja. Ja, ich spitze zu. Dass einem die anderen dann nicht so richtig ernst nehmen und dass das dann zu so einem Motivationsschub führt. So, euch werde ich es zeigen. Ne? Mhm. Obwohl ich so ein komisches Trikot trage, kann ich trotzdem kicken. Also so ein Trick, so ein Jürgen Klinsmann-Trick, würde ich sagen, so aus dieser psychologischen Schule. Es kann aber auch sein, dass sich die Träger solcher Farben irgendwie komisch fühlen darin. Ich weiß nicht, gab es eine Verbindung zu Nancy Faesers One Love Binde? Also war das die Argumentation?
Und das war ja sehr erfolgreich, ne? Also
super, ja.
Fußballerisch
Katar redet
auch
über
politisch.
Nichts anderes.
Ja, also Erfolg auf ganzer Linie. Insofern.
Ist das jetzt nur modisch oder ist das auch eine Weltanschauung, dieses Trikot? Das ist für mich die Frage. Wenn es nur modisch ist, kein Problem. Wenn es Weltanschauung ist, schwierig.
Ja, wollen wir einfach Ersteres hoffen, dass es rein modisch ist und ich finde, es sieht ganz schick aus, aber darüber teilen sich ja auch die Geister hier.
Und die Italiener hätten darin total souverän gespielt.
Ja,
so. Weil die sind
übrigens,
das gewohnt.
Wissen Sie, was das kostet? Also wenn man das nicht jetzt, die Nationalelf kriegt das wahrscheinlich einfach auf den Stapel gelegt, aber wenn Sie und ich uns das kaufen wollen.
Ist das denn wenigstens aus recyceltem Mikroplastik, was aus Baby-Robben-Mägen gewonnen wurde? Also 200 Euro bestimmt, oder?
Nee, ganz so viel nicht. 149,95 Euro.
Ist ja
das ist ein Schnäppchen. Ne? Hajo Schumacher, wir schauen auf dieses Thema, haben wir glaube ich jetzt ein bisschen abgehakt. Wir schauen auf noch wichtigere Themen des Tages, sagen aber erstmal allen Hallo, die dabei sind, sei es im Radio oder sei es via Podcast. Schönen guten Tag. Wladimir Putin bleibt Präsident Russlands bis 2030. Er wurde wiedergewählt mit mehr als 87% der Stimmen. Wobei das ja schon mal so eine Frage ist, war das eine Wahl? Annalena Baerbock, die Außenministerin, hat vorhin gesagt, es war eine Wahl ohne Wahl. Haie Schumacher, sollten wir dann, also nicht nur, weil Annalena Baerbock das sagt, aber weil auch eben bestimmte faktische Dinge gegen eine freie und offene Wahl sprechen, sollten wir eigentlich auf das Wort Wahl lieber verzichten? Man hört es ja jetzt natürlich rauf und runter auch in Nachrichtensendungen und dergleichen.
Ja, da sind wir bei dem großen Thema Framing. Ne? In dem Moment, wo ich Wahl sage, impliziere ich ja, dass Menschen die Wahl zwischen auch verschiedenen Kandidaten, Parteien, was auch immer haben. Das war jetzt in Russland meines Wissens nicht ganz so leicht.
Es gab drei Gegenkandidaten, aber ich meine, ja, allein schon die Tatsache, einer der wichtigsten Gegenkandidaten, der Kandidat der Kommunistischen Partei, hat danach so gesprochen, also hat das Ergebnis so sehr gelobt, dass man nicht ihn, sondern Putin gewählt hat, dass man sich schon fragen kann.
Dass man sich gedacht hat, zum Glück haben wir Putin, dass wir den Idioten nicht haben. Aber gut, trotzdem, wenn wir als klassische Medien hier des freien Westens berichten und das ganze Russland Wahl nennen, dann framen wir das. Dann machen wir eine Demokratie, die es vielleicht so gar nicht gibt. Ich habe generell als Journalist sowieso, ich gestehe, immer noch so leichte Bildungslücken. Weil ich weiß nicht, wie viel von diesen 87% erstens echt sind und zweitens weiß ich nicht, wie viele von denen jetzt tatsächlich Putin gewählt haben, weil sie ihn ganz okay finden. Also das, Propaganda hin oder her.
Naja, das darf
aber
man
es gibt
auch
ja
nicht,
durchaus Menschen, die sagen, naja, gibt auch schlimmere.
Ja, in der Tat. Also auch das muss man mit bedenken. Ja, wie wäre dieses Ergebnis ausgefallen? Wir haben natürlich, das ist ja auch Teil der Kritik, keine unabhängigen Wahlbeobachter, wie das häufig üblich ist, dass die OECD da mit reinschaut. Insofern bleibt es natürlich die Blackbox. Ich finde ja in dem Zusammenhang interessant, weil ein Wladimir Putin mit dieser gesicherten Machtposition, ein Mann, der ganz offensichtlich auch die Medien des Landes unter Kontrolle hat, der die wichtigen politischen Gegenspieler, jüngstes tragisches Beispiel Alexei Nawalny, letztendlich beseitigt hat, entweder indem sie nicht mehr im Land sind oder wirklich auch tot. Also ein Mann, der sich an sich gar keine Sorgen machen müsste um seinen Machtbestand, ja offenbar, wenn wir uns die ganzen Maßnahmen, von denen berichtet wird, doch ernsthaft oder zumindest noch weiterhin Sorgen macht, dass das vielleicht alles nicht reicht.
Ich glaube, die Sorgen richten sich auch durchaus nach außen. Wie wird er eigentlich angesehen? Wir haben ja häufig den Eindruck hier so, es ist ihm völlig wurscht, wie sein Image hier im Westen oder so ist. Ich glaube, das ist gerade bei Diktatoren mit so einer gewissen narzisstischen Persönlichkeit extrem wichtig. Was denken die Nachbarn von uns? Wie finden die mich in Peking eigentlich?
Die haben sich gefreut, die haben gratuliert.
So,
ja, Nordkorea auch, aber auch so einige der südamerikanischen.
Aber man sieht es ja auch an diesem Ukraine-Konflikt. Die wollen ja gar nicht mit Zelensky verhandeln. Die wollen ja mit Joe Biden verhandeln, weil sie das in diesem großen Weltmachtspiel alles so betrachten. Und ich gestehe, vielleicht bin ich auch einfach nur ignorant und lese zu wenig, aber ich verstehe das russische Volk nicht so richtig, weil man sieht, dass Systemkritiker wie Nawalny ums Leben kommen, / umgebracht werden. Es gibt diese Polonium-Anschläge und was noch alles. Man kennt die Strafgefangenenlager und
Aber das ist ja schon mal die Frage, kennen das alle, ne?
Also Kriege, wissen das alle. Ja, aber die permanenten Kriege, die jetzt bis in die letzte Provinz den Müttern oder Familien ihre Söhne rauben. Es gab Zeiten nach dem Afghanistan-Krieg, wo sich die Soldatenmütter auf dem Roten Platz getroffen und demonstriert haben. Das wird offenbar hier mit viel Geld im Keim erstickt. Also ein toter Sohn bringt einfach richtig viel Cash. Das ist die Methode, mit der jetzt offenbar ein Teil der Proteste jedenfalls abgewimmelt wird. Aber die Belastbarkeit, also was man den Menschen alles zumuten kann, das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, ich meine, was halt eben noch funktioniert, ist, dass die Wirtschaft liefert, also dass es sozusagen eine Stabilität des Wohlstandes gibt, ja auch entgegen vieler Erwartungen, was auch dieser Krieg für Auswirkungen haben wird auf Russland und auf die Wirtschaft, auf die Bevölkerung damit. Also da Fehlprognose des Westens, dass die Sanktionen so schnell und so stark wirken.
Ja.
Fehlprognose, als Sie das gerade sagten mit den Müttern, ich kann mich erinnern, kurz nachdem der Krieg gegen die ganze Ukraine vor mehr als 2 Jahren losging, da stand Gregor Gysi an dem Platz, an dem sie standen und sagte nämlich mit Blick auf diese Afghanistan-Erinnerung, die Mütter, die damals dann auf dem Roten Platz standen, dass da es irgendwann kippte. Und man merkt auch, die autokratischen Systeme lernen ja auch, ne?
Also in ihrer ganzen Brutalität, ja.
Ganz wilder Wechsel, aber weil Sie es auch gerade angesprochen haben, Russland, Putin guckt natürlich auch auf die USA, auch da haben wir eine Wahl. Auch da haben wir zum Teil Dinge, auf die man mit etwas Erschrecken schaut. Ich habe ja eigentlich schon gedacht, nein, lass uns nicht mehr über Donald Trumps Aussagen sprechen, über die einzelnen. Er hatte jetzt einen Wahlkampfauftritt, das ging so vor allem gerichtet an Mitarbeiter der Automobilbranche, wo er, ob nun bewusst oder unbewusst, aber ein Bild aufgemacht hat, das man mal so lesen kann. Er sagte, wenn ich diese Wahl nicht gewinne, wenn ich verliere, dann gibt es ein Blutbad. Das kann man so verstehen, dass er sagt, für die amerikanische Automobilindustrie, die dann eben nicht mehr so schön gestärkt hervorgehen könnte wie mit mir. Man kann es aber eben natürlich auch weiterinterpretiert lesen.
Kann man machen, kann man auch lassen.
Besser lassen?
Ich versuche es mal in einen wieder so medientheoretischen Rahmen einzuordnen. Donald Trump sagt sowas nicht aus Versehen, sondern er weiß genau, dass so ein Wort, so eine Vokabel im Zusammenhang auch gerade mit dem 6. Januar und dem Capitol und so eine gewisse Wirkung entfalten könnte. Seine Fans finden das völlig okay. Die sagen, naja, der ist halt ein bisschen bekloppt, aber ne, eigentlich ist er doch ein ganz guter. Und seine Gegner regen sich auf. Und wir haben hier so ein Muster, das kennen wir hier aus Deutschland auch. Alice Weidel rutscht vielleicht mal irgendwas raus, was man im weitesten Sinne als Anleihe an Nazisprache interpretieren kann. Herr Höcke ist da ganz besonders gut. Und dann passiert so ein Automatismus. Wir Medien regen uns auf. Oh, der hat Blutbad gesagt. Oh, der hat, keine Ahnung, was Nazimäßiges gesagt. Und dann regen sich alle die auf, die sich sowieso aufregen. Und 3 Tage später redet kein Mensch mehr drüber. Also was ändert das, dass Trump dieses Blutbad-Dings gesagt hat? Es würde ihn viel mehr ärgern und auch, glaube ich, seiner Strategie zuwiderlaufen, wenn wir nicht über alle diese Stöckchen springen würden. Und da sind wir bei einem größeren Thema. Ich war ja nun länger weg. Und habe Deutschland so von außen betrachtet, Klammer auf, ganz schön unbedeutend unser Land. Weder in Argentinien noch in Chile noch in Peru interessiert es irgendeinen Menschen, was hier in Deutschland los ist. Auch der Ukraine-Krieg spielt wirklich keine Rolle. Ja. Also alles das, was uns umtreibt, so auf der Berlinale hat irgendjemand einen Palästinenser-Schal getragen. Komischerweise nicht Gespräch des Tages in Chile. Worauf ich hinaus will, ich habe ja dann häufiger mal mir so die deutschen Nachrichtenseiten angeguckt und es sind so unfassbar viele AfD-Geschichten, die genau nach diesem Blutbad-Schema funktionieren. Da hat wieder einer was gesagt, da hat wieder einer was gefordert, da war Herr Chrupalla bei Lanz und. Das ist alles so egal, weil es sind einfach nur so Worthülsen, über die wir uns aufregen. Ich finde es viel, viel interessanter, wenn Steffen Mau, der hier zum Beispiel auch gerne in der Sendung ist, der Soziologe.
Gerade Samstag erst.
Mit seiner Theorie von diesen Polarisierungsunternehmern kommt und sagt, das ist Teil einer politischen Strategie und wir Medien fallen drauf rein, indem wir immer mit dem Gestus der Empörung, aber es trotzdem verbreiten. Wir müssen uns da auch mal die Frage stellen, sind das wirklich die Themen, die die Leute beschäftigen? Sollten wir uns nicht dann doch mal lieber so ein Parteiprogramm oder die Vita von irgendwelchen EU-Abgeordneten angucken? Finanzierungsfragen von Parteien. Ja. Also wieder so richtig klassisch journalistisch werden.
Auf jeden Fall. Also dieses Stichwort der Polarisierungsunternehmer, ich habe mich da schon auch im Gespräch mit Steffen Mau und im Vorfeld häufiger gefragt, sind wir Medien eigentlich auch nicht nur sozusagen die es aufnehmen, sondern natürlich auch Polarisierungsunternehmer, weil es natürlich so auch funktioniert, Aufmerksamkeit zu generieren für Themen. Ich dachte das jetzt nochmal mit Blick auf die USA und auf das, worüber wir gerade gesprochen haben und eben auch sinnvollerweise vielleicht nicht so viel sprechen. Aber ich finde schon interessant, wie sozusagen jeder zittrige Versprecher, dass Joe Biden ein großes Thema ist und man sich fragt, hat der Mann noch alle Tassen im Schrank, also im besorgten Sinne?
Oder ist das ein ganz normaler 81-Jähriger?
Genau das. Oder eben auch dann in der Vergleichspauschale, also was hat er denn politisch gemacht, ne? Was ist die Bilanz, kann man darüber vielleicht mal mehr sprechen oder kann man dann auch mal in der Vergleichspauschale fragen, was Joe Biden, dass der mal vielleicht Macron und Mitterrand verwechselt, ja, im Vergleich zu so Aussagen, die wir von Donald Trump kriegen, also vielleicht haben die Leute es auch schon eingepreist, dass der einfach auch noch nie die Tassen im Schrank hatte, dass es dadurch nicht so auffällt.
Ja, und was ist daran überraschend, dass Donald Trump in irgendeinem Kontext Blutbad sagt? Nichts, das ist Trump pur. More of the same. Warum soll ich das berichten? Haken dran.
Thema das wir hier aufgreifen wollen mit Harry Schumacher, der ja, wie ich sagte, Chefkolumnist der Funke Mediengruppe ist, ist ein Thema, das man in den Zeitungen der Funke Mediengruppe finden konnte am Wochenende. Funke Mediengruppe nochmal ganz kurz, zwei, drei Titel exemplarisch.
Also die WAZ, die natürlich im Ruhrgebiet eine ganz wichtige Stimme ist, das Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost, aber auch die Thüringer Zeitung, das sind ja mehrere an der Zahl, die Braunschweiger Zeitung. Und ich bin ja großer Lokal- und Regionalzeitungs-Fetischist, kann man fast sagen.
Und das geht ja auch vielen Politikerinnen und Politikern so, die das gerne nutzen, auch gerade gerne mal für die Wochenendausgaben was mitzugeben an politischen Nachrichten, über das dann gerne diskutiert wird.
Gesamtauflage ganz kurz, deutlich über der Bild-Zeitung.
Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP hat mit der Funke Mediengruppe gesprochen am Wochenende und hat die schlagzeilenträchtige Aussage getroffen. Die Gesellschaft muss sich insgesamt gut auf Krisen vorbereiten, von einer Pandemie über Naturkatastrophen bis zum Krieg. Zivilschutz ist immens wichtig, er gehört auch in die Schulen. Und dann hat sie das noch konkretisiert, hat gesagt, man müsse auch wieder ganz konkret darüber nachdenken, Zivilschutzübungen an Schulen abzuhalten. Das gibt jetzt unterschiedlich Lob und auch Kritik. Reaktion auf die Krise, Kritik ist, was soll da eigentlich sein? Ist das auch vielleicht ein bisschen so eine Militarisierung? Das ist jetzt die ganz starke Kritik auch dessen, was so der Bildungsbereich ist.
Wir reden übrigens parallel dazu über die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die natürlich anders heißt, dann kommt dieses freiwillige soziale Jahr oder was auch immer wieder ins Spiel. Aber natürlich, ich hab die Aufregung gar nicht so richtig verstanden, weil das, was die Frau, von der viele, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben gehört haben, ach, wir haben eine Bildungsministerin, ach, so heißt die, also für sie persönlich großer, großer Erfolg, Wahrnehmungsschwelle übersprungen, was sie nicht so häufig geschafft hat. Und sie sagt, ach guck mal, wir hatten eine Pandemie, die haben wir alle noch in Knochen. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben das Ahrtal, schwer und starke Wetterlagen und so weiter. Das ist doch völlig normal. Ich meine, man weiß immer, dass man alt ist, wenn man Sätze mit wir früher anfängt. Wir früher in der Schule haben doch mindestens ein- oder zweimal im Jahr, die dann Sirenen wurden getestet und dann wurden die Fluchtwege, also
durchs
Treppenhaus,
kann mich erinnern. Also ich,
Zweierreihe.
Ja, also ein paar Jahre jünger bin ich, glaube ich, doch, aber in meiner endenden Grundschulzeit, das war Ende der 80er Jahre, haben wir noch die verschiedenen Signaltöne der Sirenen gelernt und zuordnen müssen. Also wenn sie so klingt, ist es ein Chemiewaffenangriff. Wenn sie so klingt, ist es ein Atombombenangriff.
In welchem Teil Deutschlands war das?
Das war im Westen, aber direkt an der Grenze, an der deutsch-deutschen Grenze, in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt heute. Und ich, es gibt dazu die wirklich mich damals sehr tief erschreckende Anekdote, heute muss ich schmunzeln, dass ich mal nach der Schule alleine zu Hause war und in unserem Heimatdorf spielten die Sirenen verrückt. Irgendwas war kaputt. Ja, ich glaube nicht, dass es die Russen waren, die es gehackt hatten. Das war, glaube ich, einfach so ein Defekt. Und diese Sirene spielte also alles nacheinander ab, was ich in der Schule gerade gelernt hatte. Also ich wusste, jetzt kommt der Chemiewaffenangriff, direkt danach kam der Atomwaffenangriff. Irgendwann kam der Gemeindediener und zog den Stecker. Glücklicherweise. Also das ist sozusagen meine Erinnerung. Ja. Ich wusste auch wirklich überhaupt nicht, was ich machen soll.
Wir erinnern uns vielleicht noch, 86 war das die Wolke von Tschernobyl, die hier übers Land zog. Also insofern glaube ich, dass das eine völlig selbstverständliche Forderung ist, dass man da vielleicht ein bisschen drauf achten sollte.
Was vielleicht nicht so selbstverständlich ist, und ich glaube, das ist dann auch Teil der Kritik, diese Frage, wie stark ist das jetzt wirklich Zivilschutz, wie stark hat das auch einen militärischen Charakter? Und da gab es ja auch von Stark-Watzinger nochmal sozusagen die Bekräftigung etwas, eine Aussage, die sie schon häufiger getroffen hat, die sie auch heute Vormittag bei einer Pressekonferenz nochmal geäußert hat, die können wir gerade mal hören.
Wir haben eine Parlamentsarmee. Wir schicken sie in Krisensituationen, wir schicken sie da hinein, unsere Freiheit zu verteidigen. Und deswegen müssen sie auch Teil einfach der Schulen im Sinne von Wissen darüber sein.
Also Bundeswehr in die Schulen, kann man auch verkürzt sagen. Und da sagen dann...
Und hat unser Verteidigungsminister nicht unlängst die Vokabel kriegstüchtig verwendet?
Ja.
Das passt ja alles so dann doch ganz schön zusammen. Ich meine... Ich kann mich nicht erinnern, dass es jetzt schon irgendwelche Wehrsportübungen in der Schule gibt. In vielen anderen Ländern oder auch Kulturen dieser Erde ist das jetzt nicht so ungewöhnlich. Vielleicht ist das jetzt auch wieder so ein Ende von Bullerbü, weil wir uns ja ganz lange erzählt haben, meine und ihre Generation, so von wegen von Freunden umzingelt, kann nichts mehr passieren, Bundeswehr brauchst du nicht. Mhm. Das ist seit dem Februar 2022 anders.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, der stärkste Gedanke auch daran, denn diese Frage, wie sehr, also gerade auch in diesem militärischen Bereich, wie sehr kann man da was lernen, was dann später auch sinnvoll ist, in diesen hochtechnisierten, modernisierenden Auseinandersetzungen, die wir heute haben. Diesen Zweifel kann man, glaube ich, schon mal an den Tag legen, aber dieses grundsätzliche Bewusstsein, diese sorglosen Jahre, wo das alles keine Rolle spielt, dass man das schon mal in der Schule mitkriegt, ist wahrscheinlich nicht verkehrt.
Allein die Frage, dass ich mir als Vater zusammen mit meiner Frau zum Beispiel die Frage stelle, was wäre eigentlich, wenn unsere Söhne jetzt eingezogen würden? Zu einem wie auch immer gearteten Militärdienst. Das ist eine Frage, die sich russische Eltern ganz häufig stellen müssen. Oder auch Kinder natürlich.
Haben Sie eine Antwort darauf gefunden? Ich meine, Sie waren gerade in Argentinien. Der Fluchtreflex, den ja, wir haben es ja in der Ukraine auch gesehen, das ist ja auch immer wieder ein Thema, ne? Wo ja auch immer die Frage war.
Wie? Brandenburg reicht nicht als Flucht, ne? Muss schon weiter. Argentinien hat da ja durchaus eine Tradition, zusammen mit anderen südamerikanischen Ländern. Ja. Soweit haben wir tatsächlich nicht gedacht, aber es ist interessant, dass jetzt mit diesem russischen Überfall auf die Ukraine so ganz viele Themen, von denen wir dachten, ha, komm, haben wir zum Glück von der Hacke? Nee, hat man wahrscheinlich nie von der Hacke.
Naja, jetzt will ich das nicht ins Lustige ziehen und ins Lächerliche, aber ich könnte jetzt sagen, wir haben ja jetzt einen Friedenskanzler. Insofern wird das in Deutschland nicht passieren.
Ja. Und ich finde auch diese Männerfreundschaft mit Macron, dieses Brokeback Mountain Teil 2, das ist, also ich fand es wirklich putzig, wie Olaf Scholz versucht hat, jetzt einen auf Buddy zu machen.
Brokeback Mountain, da muss ich immer, Entschuldigung, aber das, jetzt haben wir noch eine Stufe weitergetrieben.
Es fehlen noch so Pferde, glaube ich, und Karohemden.
Und eine Übernachtung im Zelt im Kanzlergarten.
Ja, und so im Mai Tassen, wo man den Kaffee kocht.
Okay.
Also ich glaube, bei den beiden, das ist ganz toll. Glaube ich. Also Olaf Scholz hat gegenüber Angela Merkel einen entscheidenden Vorteil, er kann noch weniger schauspielen. Also man sieht das alles irgendwie so. Das finde ich nicht unsympathisch.
Ja, das ist wahr.
Es ist echt.
Wie sagt man im Englischen? We got carried away, würde ich sagen. Wir wurden leicht davon getragen. Aber wohl, einen hätte ich jetzt noch. Gerhard Schröder hat sich zu Wort gemeldet. Haben Sie es gesehen? Ja. DPA heute hat nämlich dem Friedenskanzler, deswegen komme ich auch auf diesen Begriff, Olaf Scholz seine Unterstützung ausgesprochen.
Glaube, das tut Olaf Scholz richtig gut. Rolf Mützenich ist ja auch ein Friedensfraktionschef, darüber hat Schröder jetzt gar nichts gesagt. Aber gut.
Vielleicht morgen. Wir sind weiter bei den Themen des Tages und jetzt kommt eine kleine Reihung. Hartz IV ist noch gar nicht so lange zum Bürgergeld geworden, aber geht's nach der Union, also nach der CDU, dann könnte auch das bald schon wieder Geschichte sein. Nämlich eine neue Grundsicherung möchte man da statt des Bürgergeldes. Was ist neu? Wir können ja gerade mal hören, was Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär, sagt.
Wir legen den Fokus auf die Verbindlichkeit. Wenn jemand ein Jobangebot bekommt und er ist total Verweigerer, dann gehen wir davon aus, dass er nicht bedürftig ist. Das ist das Neue.
Das ist das Neue, Hajo Schumacher. Ist das neu? Das ist eigentlich ziemlich langlebige CDU-Grundprogrammatik, oder?
Ja, und ich glaube, das ist eine unserer Grundsatzprobleme bei diesen Debatten. Jeder hat immer so eine Figur im Kopf und glaubt, dass alle, die Bürgergeld bekommen, jetzt so sind, nämlich Totalverweigerer oder jeden Monat eine halbe Million irgendwo nach Afrika schicken oder so. Ja, die gibt es, Einzelfälle, aber im Großen und Ganzen ist das nicht das Problem. Das Problem ist, wie ich aus persönlichen Erfahrungen weiß, aber wie man auch immer wieder hört, dass es zu wenig Angebote gibt. Also ob das Deutschkurse sind, ob das Integration ist und. Ich kenne den Fall einer ukrainischen Lehrerin, einer russischen Lehrerin, die anderthalb Jahre lang auf den Deutschkurs gewartet hat, obwohl sie wollte und in diesen anderthalb Jahren einfach zum Nichtstun verdammt war, obwohl man sie, Lehrermangel solle es in diesem Land und auch in dieser Stadt Berlin geben, ja. Es funktionieren einfach bestimmte Dinge nicht. Da kann man jetzt argumentieren, okay, es sind zu viele, die diese Leistungen abfordern. Das können wir nicht leisten. Aber auf der anderen Seite halte ich es für wirklich falsch, immer den einen Clan-Boss, der jetzt ganz viel Kindergeld zusammenrafft oder so, als Prototyp aller Menschen zu nehmen, die auf diese Zahlungen dann auch angewiesen sind.
Ja, ich meine, es gibt so noch ein paar andere Stichpunkte, die da jetzt heute beschlossen wurden, ich schaue mal auf die Uhr, wahrscheinlich gerade schon beschlossen wurden im CDU-Bundesvorstand, ein vierseitiges Papier ist es insgesamt, da geht es auch unter anderem darum, was passiert eigentlich, wenn Leute selbst Vermögen haben, ne? Die berühmte Vermögensprüfung, das wurde ja geändert, dass man da sagt, wenn jemand in so eine Lage gekommen ist, lassen wir die Person erstmal 12 Monate in Ruhe und dann schauen wir erst. Die Union sagt da, hey, die Zeiten sind anders, wir können uns das nicht leisten, wir gucken mal gleich, ob da jemand irgendwo noch eine nette Immobilie hat oder da noch irgendwo ein Tagesgeldkonto und dergleichen mehr. Immer aus der Philosophie heraus, das kann ich aus einer liberal-konservativen Grundidee heraus schon verstehen, der Staat soll wirklich erst dann helfen, wenn man sich selbst nicht helfen kann.
Absolut, sind wir ja einer Meinung. Sowas kann man dann ja auch in den üblichen Vermittlungsausschüssen oder sonst wie was fordern. Das, was jetzt gerade passiert, erscheint mir doch ein bisschen sehr durchsichtig. Vor Wahlkampf, die CDU, CSU glaubt, dass das so ein Aufregerthema ist, dass das insbesondere die SPD-Klientel bedient und dass sie ihre Mitglieder und Fans und Mögliche mobilisieren können, indem sie dagegen sind.
Aber ist es ein Aufregerthema oder ist das auch mal wieder eines dieser Themen, wir sprachen ja drüber, ne, was so polarisierungsunternehmermäßig hochgejazzt wird? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich glaube, und das haben wir erlebt bei der Bürgergelderhöhung, die anstand, weil sie letztendlich auch einen Mechanismus hat, ne? Also Inflationsausgleich, und wir wissen ja, die war entsprechend hoch, aber da gab es natürlich Ungerechtigkeitsgefühle, die aufgekommen sind, und die kommen vor allem auf zwischen, jetzt nicht irgendwie zwischen ganz Reichen, die sagen, ich bezahle das doch alles mit meinen Steuern, sondern mit den Leuten, die quasi am unteren Ende Mindestlohn beziehen, die Sicherheitsarbeitsfirma haben, gehen, Callcenter, und die dann sagen so, dann sehen sie halt andere, die fast genauso viel haben, gibt ja sogar Berechnungen, die sagen, wenn sie es klug anstellen, sogar mehr, aber sagen wir mal zumindest fast genauso viel, wenn man nichts tut. Das heißt, dieses Gerechtigkeitsthema liegt da auf der Straße.
Ne? So, aber da ist jetzt die Frage, ist es die richtige Reaktion, jetzt irgendwelche Sachen abzusenken, oder sollte man nicht vielleicht einfach den Mindestlohn erhöhen, dass ich arbeiten?
Also, wollen Sie das der CDU ernsthaft nahelegen als politische Idee?
Nein, aber nur mal so als Möglichkeit. Man kann natürlich immer überall alles absenken. Das ist das eine. Das andere ist eben auch die Frage, wird den Menschen, die in Not sind, dann auch dafür gibt es wiederum auch Beispiele genug, alles zur Verfügung gestellt, um sich aus dieser Situation dann idealerweise aus eigener Kraft zu befreien. Und ich kenne hier aus Berlin ganz häufig den Fall, alleinerziehende Mutter mit 2 schulpflichtigen oder kitapflichtigen Kindern, die einfach eine Verlässlichkeit in der Betreuung nicht mal in der angebotenen Schulzeit hat und damit einfach keinen zuverlässigen Job, also wo man Zuverlässigkeit braucht, erledigen kann. Das ist für mich kann ich das der Mutter wirklich vorwerfen? Oder sind wir da nicht dann tatsächlich bei Schule, bei Kita, bei diesen, sage mal, Grundaufgaben des Staats, die zu erledigen sind? Und insofern haben wir es hier mit ganz vielen Einzelfällen zu tun und jeder Polarisierungsunternehmer sucht sich seinen Einzelfall raus.
Hi Schumacher sagt das hier bei uns heute im Deutschlandfunk Kultur beim Blick auf die Themen des Tages. Hi Schumacher ist mein Gast heute, der kein Tesla fährt, vermute ich mal. Der hat so eine alte Mercedes-Karre zu Hause stehen.
Ja, nächstes Jahr kriege ich ein H-Kennzeichen.
Okay.
Es ist ja nicht immer ganz klar, es gibt unterschiedliche Studien. Die einen besagen, dass das so lange wie möglich Fahren auch eines Benziners immer noch ökologischer ist, als jetzt den zu verschrotten oder in Bulgarien oder Afrika oder sonst wo noch mal 20 Jahre als Sammeltaxi fahren zu lassen und stattdessen einen neuen, was auch immer, Tesla zu kaufen. Ich lese diese Studien besonders gerne und wir fahren echt wenig Auto. Also wenn es noch ein bisschen mehr Ärger gibt im Sinne von Anwohnerparken wird schwieriger und teurer und die Sharing-Angebote noch ein bisschen besser werden, dann bin ich echt raus mit Auto.
Mit Auto besitzen, ja. Ich frage das mit dem Tesla, und da sind wir wahrscheinlich auch schon beim Teil der Kritik. Tesla, der Autokonzern des Elon Musk, der ja in Deutschland groß investiert hat, in der Nähe von Berlin, ein großes Werk ganz schnell aus dem Boden gestampft hat, dieses Werk noch größer machen will. Dagegen regt sich Widerstand. Es gab vor kurzem eine Bürgerbefragung der betroffenen Gemeinde, wo sich eine ganz große Mehrheit dagegen ausgesprochen hat. Es gibt aber auch Protestaktionen dagegen. Es gibt ein Protestcamp. So ein bisschen Stil Lützerath, also Baumhäuser.
Ja.
Die Protestierenden wollen dafür sorgen, dass eben nicht gebaut werden kann oder zumindest nicht so schnell und ohne Widerstände. Das Ganze landet heute vor dem Verwaltungsgericht in Potsdam, wo die Richterinnen und Richter entscheiden müssen, inwieweit da behördliche Auflagen eingehalten werden müssen beim Protest. Große Bildermaschine auf jeden Fall auch erstmal, ne?
Große Bildermaschine, deswegen werden ja auch immer Baumhäuser gebaut, weil wenn man diese Hütten auf den Boden, Waldboden oder märkischen Sandboden setzt, dann sind sie relativ schnell weg. Das Baumhaus ist einfach schwieriger zu räumen, wenn es denn soweit kommt und man hat spektakuläre Bilder. So, da sind wir schon wieder beim Thema Polarisierungsunternehmer. Mhm. Mir ist nicht ganz klar, wogegen die neue junge Linke da eigentlich protestiert. Ja, es wird offenbar mehr Wasser aus dem Boden genommen, als besprochen wurde. Ja, viele der Menschen, die da arbeiten, haben Arbeitsverträge, die vielleicht auf südamerikanischem Boden geschlossen wurden oder kommen aus Polen oder sonst irgendwoher aus Osteuropa. Man kann auch mal die Frage stellen, ob man wirklich Milliarden von Steuergeldern, Stichwort Habecks Chipfabriken, nehmen sollte, um ausländischen Unternehmen hier das Ansiedeln ja nicht nur zu erleichtern, sondern zu vergolden. Hm. Also die Investitionskosten der Unternehmen sind ja sehr, sehr gering. Das machen wir ja. Hm. Lohnt sich das dann wirklich? Oder hätte Fahrradkette, hätte Deutschland nicht vielleicht auch mal versuchen sollen, Chips zu bauen oder Elektroautos oder sowas?
Ja, ich meine, das macht man ja an anderen Standorten, ne? Also die deutschen Automobilhersteller haben zwar spät, aber dann doch damit angefangen, massiv. Interessanterweise finden sich dann in Wolfsburg oder so bei Volkswagen jetzt nicht die Protestcamps in irgendeinem.
Wo noch die Verbrenner gebaut
ja,
werden, ja.
Aber ich glaube da, ne, wir haben heute die ganze Zeit, ich glaube, Steffen Maus, Ohren müssen klingeln.
Allerdings. Trigger. Hoffentlich auch die Kassen.
Kaufen Sie sein Buch. Nein, der ist ja wirklich interessant, weil das Buch heißt, so wie ich, wie das Wort, das ich gerade verwenden wollte, Triggerpunkte.
Genau.
Elon Musk und die Art und Weise, wie er unternehmerisch denkt, ist halt einfach ein super Trigger, ich glaube nicht nur für Menschen links der Mitte, aber gerade für die. Und das mag natürlich auch nochmal ein Anteil sein, der da eine Rolle spielt. Der ja auch, und jetzt komme ich sozusagen zu der größeren Problematik, die möglicherweise auch darin steckt. Also wenn wir über Proteste reden, über zivilen Ungehorsam, Menschen, die sich dann am Ende wegtragen lassen. Mhm. Okay, auch das kann ein bisschen ruppiger werden, siehe Lützerath. Aber im Grunde ist das natürlich alles demokratisches Spektrum. Wir haben ja jetzt bei Tesla auch erlebt, vor wenigen Wochen erst, dass da eine linke Gruppe ganz bewusst Schaden angerichtet hat, indem sie die Stromversorgung sabotiert hat, indem ein Stromverteilkasten im Prinzip in Brand gesteckt wurde. Ich sag Ihnen mal, oder ich spiele uns mal ein, was Holger Münch, der Präsident des Bundeskriminalamtes, gestern gesagt hat mit Blick auf diese gesamte Bedrohungslage aus dem linken Spektrum.
Die Bedrohungslage auch aus dem linken Spektrum verändert sich. Wir haben zunehmend Gewaltdelikte, wir haben zunehmend herausragende Einzeltaten und wir haben auch Täter, die sich der Strafverfolgung entziehen, untertauchen, wie man das auch manchmal so im allgemeinen Sprachgebrauch nennt. Das Ganze zusammengenommen ist eine Zuspitzung der Bedrohungslage aus dem linken Spektrum, das muss man so sehen.
Also ein bisschen mehr als nur Baumproteste. Hm?
Ja, scheint offenbar ja auch professioneller zuzugehen, auch wenn man sich mal so die Kabelklaus anguckt. Also da muss jemand schon Plus und Minus unterscheiden können an so einem Stromkasten. Ja, das sind jetzt keine Amateure, die mal irgendwie so einen Spaß machen. Mhm. Ich glaube, das zahlt am Ende vor allem bei den Falschen ein, weil es dann auch wieder so dieses Thema, der Staat kümmert sich nicht oder der kann da die Anlagen nicht schützen oder sowas. Am Ende trifft es, glaube ich, auf so ein Grundgrummeln von Menschen, die sagen, hier funktioniert ja überhaupt nichts, jetzt drehen auch noch die Linken durch. Also das ist so eine zweite identitäre Bewegung. Ich weiß, dass die das nicht wollen von links, aber ich glaube, sie machen leider die Rechten stark.
Mhm. Ja, und es ist ja auch interessant, ne, bei diesem Verhältnis linker Terror, rechter Terror, islamistischer Terror, um mal so diese drei großen Gruppen zu benennen. Es gibt ja so in der politischen Linken, das ist ja auch häufig ein bisschen so eine Schutzbehauptung in den Debatten, ja tendenziell eine Vorliebe für Gewalt gegen Sachen. Ja, also dass man, ja
die Rechten schlagen Menschen tot, die Linken, ja, Stromkästen.
Ja.
Wobei, sorry, aber wenn ich jetzt so eine zentrale Stromversorgung lahmlege, dann trifft das vielleicht auch Krankenhäuser, Säuglingsstationen und Seniorenheime. Also man nimmt da schon auch Schaden an Menschen billigend in Kauf. Ich bin als alter Linker, als alter gelernter Linker,
ja, ist für mich links
immer so eine Gerechtigkeitsfrage. Da geht es dann halt um Gewerkschaften, um Löhne und. Oh Gott, ja, Herr Wieselski ist ja jetzt auch kein leuchtendes Beispiel. Ich habe das Gefühl, das ist so eine Spezialistenveranstaltung geworden. Also man muss schon ganz schön viel, ganz schön krause Theorie inhaliert haben, um das alles zu rechtfertigen.
Hajo Schumacher ist mein Gast. Wir sprachen anfangs drüber, nach 10 Wochen, um hier präzise zu sein, zurück unter anderem aus Argentinien, aus einem Land, das heute auch ein, ja, ich weiß nicht, ein Feiermoment hat, auf jeden Fall eine runde Zahl. 100 Tage ist der neue Präsident im Amt, Javier Milei, eine sehr umstrittene Persönlichkeit, so ein bisschen so.
Er hat mit der Kettensäge seinen Wahlkampf bestritten als Symbol. Wir haben deswegen unsere Podcast-Folgen aus Argentinien auch Kettensägen-Tango genannt. Argentinien war mal das reichste Land der Welt oder eines der und gilt unter Politologen, Soziologen als Beispiel dafür, wie man von einem Top-Rang jetzt so langsam durchgereicht wird, weil es wirklich erschreckend zu sehen, wie so die Verarmung weiter Kreise der Gesellschaft stattfindet. Es gibt halt sehr, sehr starke Großgrundbesitzer in Argentinien, die auch noch eine ganze Menge von Privilegien haben. Wir haben eine Woche lang bei einem emeritierten Volkswirtschaftsprofessor gelebt, der auch, weil es nicht mehr reicht mit der Pension, sein Gästehaus untervermietet bei Airbnb. War sehr schön da und man hat natürlich die ganze Zeit dann auch über so Wirtschaftsfragen. Der hat damals die Regierung Alfonsin beraten, das ist schon 40 Jahre her ungefähr. Professor Nicolini hat gesagt, naja, erstmal müssen wir sehen, dass wir hier Steuern reinkriegen, die Großgrundbesitzer zahlen keine. Also ein sehr archaisches Thema. Wir waren bei einer anderen Familie, die haben auch vermietet, einen Überseecontainer, den sie selber liebevoll ausgebaut haben. Der eine Sohn ist in England, hat da natürlich ein Pfund- oder Dollarkonto. Alles, was an Devisen reinkommt, unter anderem eben auch über Airbnb für diesen Container, geht ins Ausland, damit es von der Inflation nicht aufgefressen wird. Die Tochter des Hauses würde gerne irgendwas mit Keramik machen beruflich. Die Familie kann sich beim besten Willen keinen Brennofen leisten. Das Surfbrett steht in der Ecke, haben sie auch kein Geld für. Also du merkst einfach, und die Familie ist von der Stadt, wo sie eine Kneipe, Restaurant hatten, aufs Land gezogen, weil sie gesagt haben, hey, Selbstversorgung. Ja, wir wollen unser Gemüse, paar Hühner auch und so.
Als Reaktion auf die Inflation. Und
so, ja, aber das ist natürlich eine Entwicklung, die ist natürlich dramatisch. Weil in Argentinien gab es mal diese Vorstellung, wir können das alles selber. Wir haben jetzt hier eine argentinische Industrie für alles Mögliche. Haben sie aber nicht. Und das Land hat so viel Möglichkeiten. Also alles, was mit regenerativen, Patagonien ist einfach so riesengroß. Da wird man nie eine Klage wegen, man sieht jetzt Windräder oder so kriegen. Also da ginge ganz, ganz viel. Das sind auch so kluge, angenehme Leute. Man denkt sich immer, boah, worüber klagen wir hier in Deutschland?
Tja, ich meine, da könnte man halt über diesen Präsidenten klagen, der ja, glaube ich, einige auch dann schon überrascht hat in seinen ersten 100 Tagen.
Also ist wie
Frauenrechte.
Trump. Ja, aber der ist wie Trump. Der wurde wirklich aus reiner Verzweiflung gewählt, weil alles andere, was so im Angebot war, boah, hatte man schon. Jetzt dachten wir, vielleicht haut der jetzt mal den legendären gordischen Knoten durch und hat ja dann versucht, mit so einem Notverordnungspaket am Parlament vorbei, so ein Riesenprogramm, ist ihm alles zerschlagen worden. Ja, also Professor Nicolini sagt, Milei wird eine nicht mal Fußnote der argentinischen Geschichte, hoffen wir drauf.
Okay, bin gespannt. Hajo Schumacher, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns im Deutschland von Kultur.
Gerne.
Und Hajo Schumacher ist einer derjenigen, meine Damen und Herren, der das schon von innen kennt, das Ganze, das Berliner Humboldt-Forum, der war da nämlich schon mal mein Gast.
Hammer.
Ja, Hammer. Für die Gäste und auch für diejenigen, die im Publikum unsere Gäste sind, das können sie schon sein. Schon wieder an diesem Donnerstag, Ijoma Mangold von der Zeit, vom Feuilleton der Zeit, super, wird mein Gast sein. Und wenn Sie auch dabei sein wollen, schauen Sie mal auf unsere Website deutschlandfunkkultur.de/humboldtforum. Danke für heute. Tschüss.